zu dem Thema Der Geist und die Seele lese ich zunächst aus 1. Korinther Kapitel 2, die Verse 14 bis 16. Sie sollen uns leiten bei der Behandlung dieser Thematik. Da heißt es, der seelische Mensch aber nimmt nichts von den Tiefen des Geistes Gottes an. Denn sie sind ihm eine Torheit, und er kann sie nicht erkennen, da sie nur geistlich erforscht werden können. Der geistlich gesinnte Mensch erforscht zwar alles, er selbst aber wird von keinem seelisch Gesinnten erforscht. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Soweit zunächst einmal. Und es wird hier schon deutlich, dass es unvereinbare Alternativen im Zusammenhang mit der Persönlichkeitsstruktur eines Menschen gibt. Es gibt also einen seelisch Ausgerichteten, der kann auch gläubig sein, und einen geistlich ausgerichteten Menschen. Es ist also die Frage, wer hat die Herrschaft in unserem Leben? Der Geist, das ist nicht der Intellekt, oder die Seele. Die Seele mit Wollen, Fühlen und Denken. Wenn wir nochmal an den Anfang der Menschheitsgeschichte zurückgehen und die Versuchungsgeschichte rekapitulieren, dann wird uns eins deutlich. Gott sprach, Gott sagte. Und der Widersacher, der Widerwirker, fragte, sollte Gott gesagt haben? Und stattdessen verleitete er das erste Menschenpaar, vor allen Dingen die Frau, die seelisch noch offener ist, zum Schauen. Zum Anschauen. Das heißt, die Frau wurde durch die Sinnesorgane in der Seele, wo auch die Triebe ihren Sitz haben, angesprochen. Und es ist nun interessant, dass der Mensch, der nur seelisch ausgerichtet ist, nicht unterscheiden kann. Und es ist mir heute ein Anliegen, vom Worte Gottes her, auch im Hinblick auf die Endzeitentwicklung, darauf hinzuweisen, dass hier Gefahren bestehen, wenn wir seelische Christen bleiben. Im Griechischen steht hier der Psychikos. Der vernimmt nichts von dem wahren Geist. Der kann zwar in den Emotionen gewaltig bewegt werden oder auch im Verstand, oder auch vom Willen her geprägt werden, je nachdem unsere Persönlichkeitsstruktur gestaltet ist. Der Willensmensch, der ist der Aktive, auch im geistlichen, angeblich geistlichen Bereich. Der andere, der mehr rational ausgerichtete, der verstandesmäßige, der geht in die Erkenntnisbereiche hinein. Und der emotional, also der gefühlsmäßig Ausgerichtete, der will Erlebnisse und Erfahrungen im seelischen Bereich haben. Ich darf gleich sagen, wer geistlich orientiert ist, kommt auch in der Seele nicht zu kurz. Nur müssen die Prioritäten klar sein. Geist, Seele und Leib, so haben wir das von 1. Thessalonicher 5 her vernommen, ist die Reihenfolge. Wir müssen uns klar sagen, dass auf der Ebene des Glaubens Gott nicht über die Seele wirkt, nicht über die Anschauung. Ich komme immer wieder ins Gespräch mit Leuten, die auch die heutigen modernen Methoden befürworten und muss sagen, nur das, was der Geist selber bewirkt, kann Geistesfrucht auslösen. Alles, was seelisch orientiert ist, kann nicht Geistliches produzieren. Nun möchte ich zunächst im Begrifflichen einiges klarstellen vom Worte Gottes her. Ich gehe zunächst nochmal auf die Seele ein. Wir müssen da differenzieren. Es wird im Alten Testament und auch im Neuen Testament das Individuum, die Person auch mit Seele bezeichnet. Wenn es zum Beispiel im Alten Testament um Volkszählungen ging, dann heißt es nachher bei der Registrierung der Zahlen so viel Seelen. Und in der Offenbarung heißt es, und die Früchte, nach denen deine Seele begehrt sind, in Verbindung mit einem anderen Wort aus Johannes 16, Vers 3, da wird es deutlicher noch, und jede lebendige Seele starb. Das sind also Menschen, Personen, Individuen. Und wenn in Psalm 103 es heißt, lobe den Herrn meine Seele, dann ist damit der ganze Mensch gemeint. Also Gott hat nichts gegen die Seele, ich auch nicht. Die gehört dazu. Und wir sollen auch ganzheitlich denken, aber nicht im Sinne der Esoterik. Geist, Seele und Leib. Wir finden nicht Gott in den untersten psychischen Schichten, wie es oft verkündigt wird. Hier müssen wir eine klare Schau bekommen. Noch ein Beispiel für den Begriff Seele gleich Mensch oder Person. Römer 13, Vers 1, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Damit ist also jeder Mensch, jeder Bürger gemeint. Zweitens, der seelische Bereich im Zusammenhang mit dieser Dreiheit Geist, Seele und Leib. Wir haben hier die Dimensionen des Wollens, Fühlens und Denkens. Oder Wille, Gefühl, der emotionale Bereich und der Verstand. Diese drei Dimensionen gehören zur Seele. Sicher ist der Übergang auch manchmal fließend. Unser Verstand hat es auch mit dem Geist zu tun. Wir können hier nicht psychologisch argumentieren, wir müssen die Schrift fragen, was sie denn darunter versteht. Und wir wollen noch einige Stellen lesen, die sich auf die Seele beziehen. Ganz entscheidend, wenn wir den Rückblick auf die Schöpfungsgeschichte wagen, ist, dass von dem ersten Menschen gesagt wird, 1. Korinther 15, Vers 45, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Er hatte nicht nur eine Seele, sondern er wurde eine lebendige Seele. Und im Gegensatz dazu wird der letzte Adam genannt, er war ein lebendig machender Geist. Und wenn wir von diesem lebendig machenden Geist, durch den Geist Gottes, in unserem Geist neu gezeugt sind, neu geboren sind, dann haben wir sogar mehr als der erste Mensch, der nur durch den Ruach Gottes eine lebendige Seele wurde. Zwar hatte er auch Geist, aber nicht durch den Heiligen Geist, diesen Sohnschaftsgeist, den wir heute haben dürfen. Und damit wird schon eins auch heilsgeschichtlich deutlich, wenn Gott es zu Gerichten, zu Katastrophen kommen lässt und er seine Wiederherstellungsmaßnahmen ergreift, geht er immer über das zuvorige, ursprüngliche hinaus. Hier können wir auch sagen, das Zweite wird immer das Bessere sein als das Erste. Es ist ein Prinzip Gottes. Nicht das Erste, sondern das Zweite, das Herrliche. Warum Gott das so gemacht hat, ich weiß es nicht. Bitte? Sicher, mit dem Ziel, aber er hätte es ja auch dieses Ziel anders erreichen können. Gott aber, das ist sicher ein Prinzip, führt erst hinauf, hinab, ehe er hinaufführt, erst über Gericht zur Herrlichkeit. Es sind eigenartige Wege und Paulus muss auch selber schon sagen in Römer Kapitel 11, dass manches für uns doch rätselhaft erscheint. Aber Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Er ist umso erhabener, herrlicher, als eben der Himmel über der Erde ist. Also diese erste Stelle ist für mich ganz entscheidend. Und wir müssen dann sehen, was nach dem Sündenfall geschah. Des Tages, da du von dieser verbotenen Frucht isst, wirst du sterben. Was stand denn da? Im Geist fing es an und viele Ausleger, und ich sehe das auch so, sind der Meinung, es war dann dieser Geist des Menschen nur noch ein glimmender Docht. Die Sehnsucht blieb in dem Menschen, ist bis auf heute so. Aber der Mensch sucht auch heute immer wieder in der falschen Richtung. Er will über die seelischen Dimensionen Kontakte mit der transzendenten Welt gewinnen. All das Esoterische, das, was mit New Age zusammenhängt, liegt auf dieser Ebene. Und leider gibt es heute auch im christlichen Bereich so viel Mystisches, was alles in der Seele ansetzt. Da müssen wir unterscheiden. Gott wirkt bei uns, die wir da neues Leben haben, die wir im Geiste wiedergeboren werden, und da fängt es an, immer wieder über den Geist. Und Gottes Geist gibt nach Römer 8 Zeugnis, wem? Unserer Seele? Nein. Nicht im Gefühl, nein. Unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und da muss dann der Verstand hellwach dabei sein. Der Geist wird dann erleuchtet in Verbindung mit unserem Verstand, und dann können wir diese herrliche Wahrheit Gottes erfassen. Und es ist auch bei einem wiedergeborenen Menschen immer wieder die Frage, ob er geistlich wächst, das heißt, dem Geist Raum gibt über dem Geist, sodass der Geist die Herrschaft über die Seele bekommt und dann über den Leib, oder ob er zeitlebens ein seelischer oder, die Bibel sagt auch, ein fleischlicher Mensch bleibt. Wir werden darauf später noch einmal eingehen. Und jetzt möchte ich etwas über den Geist sagen. Auch hier müssen wir differenzieren. Es betrifft, wenn die Bibel nur von Geist spricht, einmal den Geist des Menschen. Zum anderen kann es aber auch, das muss aus dem Kontext entnommen werden, der Heilige Geist sein. Und im weiteren Sinne heißt es oft nur der Geist, wenn ein anderer Geist wirkt in euch. Ich will einige Stellen dazu nennen. Bei Paulus heißt es in Römer 1, Vers 9, denn Gott ist mein Zeuge, dass ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene. Im Geist dient er. Natürlich wiederum durch den Heiligen Geist. Oder wo beides angesprochen wird, in Römer 8, Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, also im seelischen Bereich, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wir sollen also nicht aus der Seele heraus leben, in unserem alten aramitischen Wesen verhaftet sein, sondern wir sollen in unserem Geist, dem Heiligen Geist, Raum geben. Und dann heißt das, wandelt im Geist. Und da will der Geist die Herrschaft führen, der Heilige Geist nämlich. Oder eine Stelle aus Römer 8, Vers 10, ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot unter Sünde wegen, der Geist aber lebender Gerechtigkeit wegen. Und dieser Geist hat es mit dem inneren Menschen, mit dem neuen Menschen zu tun. Das müssen wir auch immer wieder erkennen. Der neue Mensch wächst. Von Tag zu Tag soll also der innere, der neuere, der neue Mensch durch den Geist Gottes Zufluss empfangen. Und das hängt von unserer innersten Abhängigkeit. Das hängt von der Verbindung mit Jesus Christus im Sinne dieser Abhängigkeit ab. Ihr seid nicht im Fleisch. Ist das die Frage heute? Haben wir es primär auf Gefühle abgelegt, dass wenn wir hierher kommen, wir so schön in Stimmung geraten, dass wir hin und wieder nette Geschichten hören oder etwas Interessantes, etwas, was noch nie verkündigt wurde, Bei uns besteht auch die Gefahr, dass wir immer etwas sensationell Neues erfahren wollen. Dann sind wir nicht im Geist, sondern im Fleisch. Wir sollen geistlich wachsen, ja, Interesse an seinem Wort haben, weitere Erkenntnis gewinnen. Aber das ist etwas anderes als dieses emotionale Erleben. Und eine ganz entscheidende Stelle, die auf die Scheidung von Geist und Seele hinweist, müssen wir noch registrieren. Und zwar in Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Da geht es darum, dass das Wort Gottes scheide zwischen Seele und Geist. Es muss also zunächst einmal bei uns zu einer Scheidung kommen und dann wieder zu einer Integration, das heißt zu einer Zusammenführung des Ganzen. Nur das Wort Gottes kann bei uns aufdecken, was in der Seele ist oder was vom Geiste Gottes selbst gewirkt ist. Wir haben das gehört von dem Eingangstext aus 1. Korinther Kapitel 2. Wenn wir nur seelisch orientiert sind, vernehmen wir nicht das Wirken des Heiligen Geistes, wie er es gern in unserem Leben möchte. Und wenn dann wieder die Prioritäten klar sind, das heißt die Reihenfolge, Geist, Seele, Leib oder die Rangfolge, dann dürfen wir uns sagen lassen von Römer 8, Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesum aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wenn er in uns wohnt, was dann? Dann wird auch dieser sterbliche Leib lebendig gemacht werden, aber um des in uns wohnenden Geistes willen. Und ich sehe das, liebe Geschwister, hier schon angelthaft. Paulus wollte erfahren die Kraft der Auferstehung. Und die erfährt man dann bis in den Körper hinein. Freilich ist dieser Körper, dieser Leib noch nicht vollendet. Es ist ein Leib der Vergänglichkeit, der Niedrigkeit. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, und wir haben schon in diesen Tagen darüber gesprochen, dann werden die, die hier noch leben, überkleidet, nicht entkleidet. Sie werden nicht sterben, sie werden dann die direkte Verwandlung durch den wiederkommenden Herrn erleben. Das geschieht aber, ich sage es nochmal, nur bei denen, wo der Geist Gottes begonnen hat, Wohnung gemacht hat, wo der Geist in uns wohnt. Aber das ist doch ein herrliches Angeld. Und darum ist immer wieder die Mahnung, nicht dem Fleisch Raum zu geben, nicht dem Fleisch zu wandeln, sondern im Geist. Und das ist dann eine Gesetzmäßigkeit. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Und nur in ihm ist dieses Geisteswirken da. Nicht irgendwie losgelöst von ihm, durch spirituelle Erlebnisse. Nur in Christus durch den Glauben. Dann erfahren wir, dass wir eine andere Geisteswirkung, eine andere Gesetzmäßigkeit erleben. Und zwar eine, die höher ist als die des Gesetzes der Sünde und des Todes. Wir können uns nie aus der Sünde heraus katapultieren. Wir könnten nie aus dem Tod herauskommen, wenn nicht das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus in uns wirken würde. Herrliche Perspektiven, wunderbare Aussagen, die uns Gott hier schenkt. Und dann habe ich darauf hingewiesen, dass es auch noch Bibelstellen gibt, die das Allgemeinste des Geistes darstellen und wesenhaft vermitteln. Zum Beispiel Römer 8, Vers 15, wo es ja heißt, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Es ist also ein Geist der Knechtschaft, der die Menschen heute abhängig macht von Lüsten, Begierden, von Drogen, da wirken Mächte auch über einen Geist. Es gibt also einen negativen, satanischen Geist. Und man spricht auch davon Geistherren. Aber wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Und das ist erst möglich seit der Erlösung Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha. Adam und Eva sollten erst da hineinwachsen. Sie waren aber ungehorsam und wir wissen, das lag im Plane Gottes nicht. Sie waren dazu gesetzt, sondern die vor Grundlegung der Welt Erwählten, die zur Ekklesia gehören, die zur Sohnschaft berufen sind. Und die möchte nach Römer Kapitel 8 der Herr mit benutzen, dass einmal die ganze Schöpfung zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes Das ist unsere Aufgabe. Weit höher noch als die paradiesische, die Adam und Eva hatten. Gott kommt nicht in Verlegenheit, wenn Katastrophen eintreten. Und das dürfen wir uns jetzt schon sagen lassen, wenn es so dunkel und finster in dieser Welt aussieht. Gott ist immer Herr der Lage. Und wenn wir geistinspiriert leben und den Geist empfangen haben, von dem auch Paulus in 2. Timotheus 1 spricht, es ist nicht der Geist der Furcht, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der gesunden Vernunft oder der Besonnenheit. Dann haben wir hier dieses Angel und dürfen damit auch in dieser wunderbaren, gottgemäßen Gemeinschaft leben. Liebe Geschwister, ich wünsche uns, dass wir nicht in der Seele leben, sondern im Geist. Wir müssen das noch an einigen Stellen weiter verfolgen, wie denn dieses Leben im Geist nun auch praktiziert wird, ihr lieben Geschwister. Das bedeutet bei uns auch Voraussetzungen, die wir im Worte Gottes finden. Es war interessant gestern nach meinem Vortrag, als ich darauf hinwies, wenn wir als Glaubende vor dem Bema Christi erscheinen, geht es ja darum, ob wir Vergängliches hier gebaut haben oder das, was im Feuer standhält, Gold, Silber, Edelsteine. Und ich wies auf das Brennbare hin, Holz, Heu und Stoppeln. Und dann sagte mir jemand, wissen Sie, Sie müssen aber auch mal darüber nachdenken, dass beim Heu zunächst, wenn das Gras wächst, ein wunderbarer Duft entstehen kann. Und dass so ein Gras auch schöne Blüten hat. Ja. Was soll ich dazu sagen? Der war auf einer ganz anderen seelischen Fährte. Ich hoffe, Sie sehen das auch so. Es geht doch bei diesem Vergleich nur um Brennbares oder um solches, was diesem Feuer standhält. Und liebe Geschwister, wir können nicht bei den Gleichnissen Zug um Zug deuten. Da geht es um den, der Lateiner sagt dazu, Tertium Comparationis, um den Vergleichspunkt. Und er ist mal so, auch wir Menschen sind wie Gras und werden vergehen. Sicher ist es schön, wenn junge Menschen in der Blütezeit ästhetisch angenehm erscheinen. Das kann sein, aber vergänglich ist doch das. Alles, was dieser Schöpfung angehört. Darum ging es mir. Ich denke, Sie haben das verstanden. Ich wollte es nur noch mal aufgreifen. Deswegen müssen wir im Geiste klar sehen, durch den Heiligen Geist inspiriert, in Verbindung mit dem Worte Gottes Erkenntnis gewinnen. Aber einige Voraussetzungen und Bedingungen in unserem Geist sind nötig. Und die sind gar nicht immer so angenehm. Ich will kurz auf einige eingehen. Matthäus 5, Vers 3 sagt der Herr, selig sind die Armen im Geist. Entschuldigung, das sind nicht die geistig Behinderten. Sondern es sind die, die in sich selbst nichts haben, die ständig abhängig sein wollen und sollen von dem Herrn. Oder noch ein alttestamentliches Wort, Jesaja 66, Vers 2, ein betrübter Geist ist Voraussetzung dafür, dass der Herr den Elenden und den ansieht, der betrübten Geistes ist. Liebe Geschwister, wenn jemand hier ist, der betrübt ist im Geist, dann sieht der Herr ihn an und kann ihn aufrichten. Ein mutmachendes Wort. Aber die Selbstherrlichen empfangen das nicht. Ich habe schon erwähnt, ich habe hin und wieder Gespräche mit solchen, die als Kinder Gottes überhaupt keine Korrektur mehr annehmen. Es ist betrüblich. Ein sanftmütiger Geist Paulus sagt das in Galater 6, Vers 1, wir sollen den anderen zurechthelfen, zurechtweisen mit einem sanftmütigen Geist. Da ist unser Geist gemeint, der sich mit dem Geist Gottes vereinen muss, damit wir die Demut Jesu Christi annehmen. Oder wir brauchen einen brennenden Geist. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, nicht in der Seele. Das seelische Feuer verlischt schnell. Ich habe Menschen kennengelernt, die so euphorisch waren und am nächsten Tag im Beruf keine Kraft mehr hatten. Wenn der Geist Gottes in unserem Geist wirkt, dann haben wir in den Nöten, Leiden, Schwierigkeiten immer die Kraft der Auferstehung. Denken wir nochmal an das Wort, was ich aus Römer 8 zitiert habe. Um des in uns wohnenden Geistes willen soll dann auch unser Körper von diesen Auferstehungskräften etwas erfahren. Paulus streckt sich ja danach aus. Es gibt einen freudevollen Geist. Als Maria die Botschaft bekam, dass er den Welterlöser gebären sollte, da sagt sie, mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Und noch zwei Hinweise, ein stiller Geist. Euer Schmuck sei inwendig, der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. 1. Petrus 3, Vers 3 und 4. Ein stiller, ruhiger Geist. Das wünschen wir uns auch. Nicht die Hektik. Sieh, wir können manchmal aufgrund von Betriebsamkeit im Beruf da hineingeraten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Herr Jesus je in Hektik geriet, dass er seine Seele außer Kontrolle hatte. Denken wir doch daran, als er gefangen genommen werden sollte im Garten Gethsemane, mit welcher souveränen Haltung unser Herr den Häschern gegenübertrat. Gott möchte uns im Geist verändern, da fängt es an. Und noch ein letztes als Ermahnung, wir sollen in einem Geiste zusammenstehen. Philipper 1, Vers 27. In einem Geist. Nicht unbedingt in einer Lehrmeinung, aber in einem Geist. Aber es muss der Heilige Geist sein. So viel zunächst einmal von dieser Frage hier, wie der Geist Gottes wirkt und welche Voraussetzungen wir im Geist haben. Und ich komme noch einmal auf die Stelle zurück, die wir am Anfang gehört haben, 1. Thessalonicher 5, 23. Gott selber ist es, der wirken will. Es ist der Gott des Friedens, der uns heiligen möchte, durch und durch, völlig, ganz. Geist, Seele und Leib sollen untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesu Christi. Und hier müssen wir nochmal unterscheiden, das ist die Parousie. Das ist also nicht die Epiphanie, die Erscheinung in Kraft und Herrlichkeit, sondern es ist die Begegnung des Hauptes mit den Gliedern in der Luft oder wenn wir nach Kolosser Kapitel 3 offenbart werden. Es gehört aber dazu, dass wir hier uns dem Prozess der Heiligung durch den Gott des Friedens stellen. Dass also unsere Seele mit Wollen, Fühlen, Denken unter die Herrschaft des Geistes kommt. Dann nämlich kann auch unser Leib erst dem Herrn, so sagt es ja Paulus, als Opfer gegeben werden. Es geht nicht umgekehrt. Askese, also Enthaltsamkeit im Sinne der Moral oder des Gesetzes, bewirkt nur, dass der Mensch in sich stolz und hochmütig wird. Oder dass er resigniert, wie Luther, der diesen gnädigen Gott mit Fasten und Kasteien gnädig stimmen wollte. Gott sei Dank steht in Vers 24, treu ist, der euch beruft, er wird es tun, nämlich dieses Bewahren im Sinne der Durchheiligung nach Geist, Seele und Leib. Es ist also die Umgestaltung unseres gesamten Wesens durch den Gott des Friedens, nicht durch einen drohenden Gott, nicht durch einen Gott, wie ihn die anderen Religionen haben. Ich erwähne es oft hier, es ist erschütternd zu registrieren, wie viele protestantische Theologen in dem Allah-Gott den gleichen Gott sehen, wie wir ihn als Vater Jesu Christi haben. Nein. Das ist nicht nur eine gesetzliche Religion im Sinne des Alten Testamentes, sondern es ist Verführung. Man verspürt, wie satanische Mächte Mohammed seinerzeit inspiriert haben. Und was in vielen Suren zum Ausdruck kommt, das erleben wir ja heute, dass da, wo Nichtgläubige, und dazu gehören zuerst die Juden und auch die Christen, sich nicht dem Islam öffnen, es an etlichen Stellen heißt, schlagt sie. Dieser heilige Krieg, der Dschihad, zu dem ja Arafat auch immer wieder aufruft, der ist in der Konfrontation zu dem Jehova-Gott des Alten Testamentes und vor allen Dingen zu unserem Herrn Jesus Christus zu sehen. Deswegen kann es im Nahen Osten, ich darf das hier nur mal hinzufügen, keinen Frieden geben. Es wird keinen geben, weil letztlich die Moslems von ihrer Glaubenshaltung her das nicht so praktizieren können. Wir dürfen durch den Gott des Friedens umgestaltet werden. Wir brauchen nicht eigene Heiligungsversuche zu unternehmen. Keine gesetzliche Heiligung. Durch den Glauben empfangen wir auf der Grundlage des ganzen Erlösungswerks in Jesus Christus das, was der Herr uns erworben hat. Und ich darf es nochmal sagen, im Geist muss es beginnen und dann muss der Verstand hellwach dabei sein, im Nus, in den Innersten des Denksinns beginnt die Verwandlung. Wir sollen die Gesinnung Jesu Christi tragen. Und dann können wir auch die Emotionen unter Kontrolle haben. Und schließlich ist dann der Wille befreit zum Gehorsam Gottes. Und nun will ich noch einmal auf die Frage eingehen, geistlicher oder fleischlicher Christ. Gibt es zwei Arten von Christen? Ja und nein. Entweder man ist Christ oder ist kein Christ. Das ist die eine Sache. Aber die andere, es gibt tatsächlich fleischliche Christen oder auch geistliche, seelische Christen oder solche, die unter der Führung des Geistes Gottes stehen. Wo Jesus Christus die Herrschaft hat, da ist es möglich, dass die eigenen Wünsche, Lüsten und Begierden unter Kontrolle kommen. Liebe Geschwister, es geht nicht darum, dass das, was Gott auch in der Schöpfungsordnung in uns hineingelegt hat, bestimmte Triebe zu unterdrücken. Wir haben einen Nahrungstrieb. Wir brauchen ihn, damit wir jeweils zur rechten Zeit etwas essen, aber nicht um zu saufen und zu fressen. Wir haben einen Geschlechtstrieb, der dazu da ist, dass die Menschheit sich fortsetzt und dass auf der Basis der Liebe in der Ehe Intimitäten sein. Das ist ein Geschenk Gottes. Aber wann wird es gefährlich? Es wird dann gefährlich, wenn nicht mehr die Geist die Herrschaft hat, sondern der seelische Mensch den bösen Lüsten und Begierden Raum gibt. Und ich denke, wir haben heute eine Zeit, in der auch durch die Massenmedien eine Fluss Name des Fürsten und Gottes dieser Welt geschieht durch Inspiration im sinnlichen Bereich. Was wird doch alles in Verbindung mit Reklame und Werbung durch die Massenmedien reizüberflutend dem Menschen aufoktroyiert? Da kommt der Mensch nicht mehr zur gottgewollten Persönlichkeit, sondern dieser Mensch verkümmert, er wird abhängig. Wenn Sie heute schon Kinder beobachten, wie sie auf die Befriedigung ihrer Wünsche, Lüsten und Begierden aus sind und viele Eltern in unvernünftiger Art und Weise das unterstützen, was nicht pädagogisch sinnvoll ist, sondern was in Abhängigkeiten führt. Ich will noch mal einiges nennen, auch im Glaubensbereich, was typisch ist für den Fleischlichen. Dieser Mensch lebt von der Vergebung, das ist wunderbar, das brauche ich auch, aber er lebt nur von der Vergebung. Er kommt nicht darüber hinaus, um an das Wurzelproblem geistlich geführt zu werden. Das Wurzelproblem ist die Frage nach der Herrschaft und der Macht. Wer beherrscht uns? Oder anders, wie ich schon vorhin erwähnte, von Römer 8 her gefragt, wo sind die dominierenden Gesetze? Ist es unser Ich, das dauernd zu seinem Recht kommen will, das auch im Zusammenleben mit anderen immer wieder nur eigene Vorteile sucht, anerkannt werden will und nicht bereit ist, den Sterbensweg zu gehen? Paulus hat diesen Kampf in Römer 7 beschrieben. Das Gute, das ich will, vollbringe ich nicht. Er hat schon die Normen Gottes erkannt. Aber das, was ich nicht will, das muss ich tun. Und er kennt in sich, in seinem Ich ein Prinzip, das ist das Gesetz der Sünde. Und dann ruft er aus, und ich habe da extra nochmal nachgeguckt, wie es vom Urtext her am besten zu übersetzen ist. Ich, elender Mensch. Manche haben auch übersetzt, elender Ich-Mensch, das habe ich auch schon oft gebraucht. Also ich, elender Mensch, ist wohl die wörtlichste Übersetzung. Ein Mensch, der nicht kann, was er will, ist der Elend, ja. Und das ist immer da der Fall, wo die Seele die Herrschaft hat und hier das Gesetzmäßige der Sünde über das Ich zur Herrschaft kommt. Und wenn die Gläubigen auch immer wieder Vergebung bekommen, bleiben sie dennoch unmündig. Paulus sagt, dass der unmündige Mensch Vergebung hat. Auch Johannes spricht davon. Die Kindlein haben Vergebung der Sünde. Das ist etwas Wunderbares. Aber wir sollen doch nicht Kindlein bleiben. Ist doch jemand krank, der mit 20 Jahren ständig auf die Nase fällt, nicht richtig laufen kann, sich auf allen Vieren bewegen muss. Gott möchte, dass wir geistlich wachsen, dass der Geist die Herrschaft bekommt über unser Ich. Also ein Fleischlicher lebt von der Vergebung, er ist ein Kind und bleibt ein Kind, er bleibt aber unmündig. Und letztlich kann er keine feste Speise vertragen. Liebe Geschwister, wie viel Milchspeise gibt es heute in evangelikalen Kreisen? Ich habe manche Kontakte da hinein. Immer wieder die Anfangsbotschaft. Immer wieder dasselbe, kommt zu Jesus und dann wird der so zu Jesus gekommene gleich zu Aktivitäten aufgerufen. Man wird auf diese Weise kompensiert. Ein Neuling, ein Unmündiger kann nicht geistgemäß dienen. Denn es herrscht dort noch die alte Natur vor. Es ist ein ich-bezogenes Leben. Und in der Regel schauen diese auf das Sichtbare. Die ganzen Programme der heutigen Gemeindeerneuerung bis auf wenige Ausnahmen, aber ich habe vieles dazu gelesen, gehen immer dahin, die Bedürfnisse der Zuhörer zu befriedigen. Es wird gefragt, was muss verändert werden in den Gemeinden und Gemeinschaften, damit mehr Zuhörer kommen. Und dann werden diese Wünsche registriert, man reflektiert darüber und dann werden die ganzen Programme umgestellt. Das ist letztlich das Programm dieser Willow Creek Gemeinde in der Nähe von Chicago in Amerika. Und diese Programme werden heute bei uns überall angeboten. Die Evangelikalen machen alle mit. Charismatiker, Evangelikale, das ist das Programm, was wir heute brauchen. Ich will nicht den Glaubensstand von Bill Heibel kritisieren, dazu bin ich nicht befähigt. Aber ich kann die Methoden praktizieren. Ich habe selber, ich habe es auch neulich in Langensteinbach erwähnt, ein Buch eines Soziologen gelesen, ein gläubiger Mann, der ein Jahr lang alle Gottesdienste dieser Gemeinde besucht hat und eine Analyse vorgenommen hat und dann zu einer Beurteilung gekommen ist. Er sagt, es gibt viel Positives, ja, die Zuwendung den Verlorenen gegenüber und wie man miteinander umgeht, aber es kommt das Wort zu kurz. Die klare biblische Botschaft und, so habe ich es jetzt nochmal gehört, was kaum erwähnt wird, ganz selten, ist Buße, Umkehr und Kreuz. Liebe Geschwister, wir müssen uns fragen, wohin diese Tendenzen gehen. Bitte, geistlich oder fleischlich? Ach, sagt mir jemand, Bruder Heinemann, doch nicht immer nur das da erwähnen. Liebe Geschwister, ist klar, manche wollen das nicht hören, weil sie in ihrem jetzigen Status bleiben wollen. Was sagt Paulus von denen, die da haben, den Schein der Gottseligkeit und die Kraft verleugnen? Es sind solche, die in ihrem Ich leben, und er ermahnt die Adressaten, die den Brief da bekommen, über Timotheus, von solchen, wende dich ab. Tja, ist das möglich? Nein, es gibt heute die Programme, auch hier in Deutschland, im evangelikalen Reich, wir wollen eins sein, völlig unabhängig von der Lehre. Es geht nicht. Die Liebe zur Wahrheit ist auch ein Moment, das mit dem Geist zusammenhängt. Und es wird dann so sein, dass diese Menschen parteilich sind. Bitte, ich spreche von Kindern Gottes, aber von Unmündigen. Die personenabhängig sind. Wie werden doch bestimmte Personen dargestellt? Also ich hätte Mühe, mich hier, nun bin ich auch kein fotogener Typ, so in aller Größe von Kopf bis zum Fuß fotografieren zu lassen, mit der Bibel in der Hand und im Hintergrund dann alles herrlich dekoriert und das geht hinaus, der Mann kommt, den müsst ihr hören. Liebe Geschwister, ist das geistlich oder ist es seelisch? Also für mich ist es nicht geistlich. Und letztlich, und das muss Paulus den Philippern sagen, ihr seid, wenn ihr euch so verhaltet, Feinde des Kreuzes. Ihr seid Kinder Gottes. Ihr glaubt auch an den Gekreuzigten, aber der hängt am Kreuz und euer Ich sitzt auf dem Thron. Ich frage mich selber, ist meine Meinung entscheidend? Wenn ich mit einem lieben Bruder über diese Fragen spreche, dann sagt er nur, ja, ich sehe das so. Ich sage, wenn der Bibel steht, wir müssen doch nicht fragen, wie ich das sehe, sondern was sagt die Schrift? Sicher weiß ich, dass wir alle einen subjektiven Zugang auch zum Wort haben. Aber wehe, wenn wir nur das aus dem Wort herausholen, was wir schon immer wussten und was uns bestätigt. Dafür findet jede Sekte, jede Irrlehre etwas im Wort. Alle beziehen sich doch irgendwie auf die Bibel. Es geht für mich um das Zeugnis Paulus. Was sagt er im Hinblick aufs Kreuz? Ich will mich rühmen, wessen denn? Einer herrlichen Gemeinde, die wächst. Ich will mich rühmen, meine Erlebnisse. Nein, was sagt er denn? Ich will mich rühmen des Kreuzes, durch das mir, jetzt kommt aber die Auswirkung, die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Da fängt erst das Geistliche an. habe selber oft in meinem Leben registriert, wie ich nicht immer geistlich war. Dass meine eigenen Wünsche, Vorstellungen auch in puncto Dienst manches geprägt haben. Ich bringe es dem Herrn, dass allein der gekreuzigte und auferstandene Herr im Mittelpunkt steht. Darum soll es mir hier gehen, liebe Geschwister. Und wer geistlich ist, wird das bejahen. Nur der Seelische wird da nicht mitmachen. Darf ich noch ein paar Kennzeichen des Geistlichen sagen, ehe ich nachher noch mal etwas anderes einbringe zum Abschluss. Der Geistliche setzt sein Vertrauen allein auf den Herrn, auf sein Heil und seine Erlösung und nicht auf eigene Methoden und irgendetwas, was er produziert. Der Geistliche hat einen Einblick in Gottes Heilstatsachen und Heilsgeschichte und kennt auch das Ziel. Er dreht sich nicht dauernd um das fromme Ich. Ihm ist es nicht egal, was mit Israel und einmal mit der Völkerwelt und der ganzen Schöpfung wird. Der Geistliche lebt im Glauben. Im Glauben an den, der das ganze Heil vollbracht hat, der nicht erst das wirken muss, aber der das Heil auswirkt. Der Geistliche stützt sich auf das, was in Christus längst wesensmäßig vorhanden ist. Wir sind in ihm bereits zur Fülle gebracht. Liebe Geschwister, muss ich denn da in der Welt noch umherreisen, um zu gucken, wo es etwas Sensationelles Neues gibt, wenn ich das weiß? Müssen Sie, wenn Sie gesegnet sind in dem Christus, mit all dem himmlischen Segen, irgendwo hinreisen, um sich noch segnen zu lassen? Es können Kinder Gottes sein, aber es ist nicht geistlich, wer so sich verhält. Und, liebe Geschwister, die Geistlichen erwarten nichts mehr vom eigenen Ich, von der Seele, vom Fleisch. Erwartest du noch was von dir selber? Dann wirst du zu Schanden. Wenn es dann nicht klappt, dann liegst du meistens am Boden. Erwarte doch alles vom Herrn. Das heißt geistlich sein. Nicht mehr ich, Christus lebt in mir, ist die Devise des Apostels Paulus. Was ich nun lebe, lebe ich im Glauben. Das heißt eigentlich übersetzt, des Sohnes Gottes. Er wirkt in mir. Der Geistliche steht unter der Leitung des Geistes. Unter der Führung des Geistes wird das Ziel erreichen und er möchte feste Speise. Feste Speise, die auch diese Fragen bewegt, nicht nur Sensationelles, nicht nur etwas, was so schön unserem Gefühl wohltut. Das schenkt, sagt nochmal Gott, auch. Möchten wir solche sein, die das praktizieren? Und ich will es noch in einer Gegenüberstellung zum Abschluss tun und dann auch noch einmal auf den Bema Christi kurz hinweisen. Der seelische Mensch wird meiner Meinung nach am Ende dieser Tage dann auch von Geistern inspiriert, die ihn vom Glauben abhalten, die ihn bestärken in seinem Ich, in seiner angeblichen Frömmigkeit. So ein paar Punkte. Der Betreffende meint, er hätte allein das Heil, ein überhebliches Sendungsbewusstsein prägt ihn. Ich nenne einen Namen, wir haben es leider neulich wieder noch einmal tun müssen, weil ich den Betreffenden kennengelernt hatte. Das ist ein ehemaliger freikirchlicher Prediger, Horst Schafranek, hat sogar mal in Langsteinbach gesprochen, der eine angebliche Vision bekommen hat, ehe der Herr kommt, müssen alle Christen eins sein. Also, jede Konfession, Denomination muss verschwinden. Und das will er und seine Angehörigen, es stand sogar in Idea Spectrum, in einer der letzten Nummern, haben wiederum anlässlich der Pro-Christ-Veranstaltungen mit Gewalt versucht, diese Veranstaltungen zu stören. Und ich habe einen Bekannten aus meiner früheren Heimat, der dort unten in der Nähe wohnt, ein paar Kilometer von ihm entfernt, der sagt, es ist erschütternd. Die haben ohne Genehmigung da so einen Saal hingesetzt, der musste abgerissen werden, die haben ihn wieder aufgebaut, weil angeblich der Herr das will. Erschütternde Dinge. Der Mann hat ein solches Sendungsbewusstsein. Verführt, im Geist angefangen, leider im Fleisch geendet. dieser Seelische, der sich selber überschätzt, ist dann ungebärdig, rechthaberisch, aufgebläht und, wie da bezeugt, auch drängerisch und gewalttätig. Der Geistliche wirkt still, sanft, aber auch klar und bestimmt. Der Seelische, der so vom falschen Geist inspiriert wird, ist oft brutal im Aufdecken der Sünden bei anderen. Und seine eigenen sieht er nicht. Oh, ich kenne solche, stehe auch unter Gefahr. Ich habe es mit einem lieben Bruder auch bei uns zu tun, der überall hinreist, überprüft und kritisiert, und alle sind schuld, nur er nicht. Wie viele haben sich schon von ihm getrennt, und in der eigenen Familie ist das Chaos groß. Es ist erschütternd. Erst wenn er wieder ganz unten am Boden liegt, dann kann man mit ihm reden. Er hat oft so eine Phase, wo er dann so überschwänglich ist. Der Heilige Geist überführt im Innersten, und dann gibt's auch keine öffentlichen Sündenbekenntnisse, sondern unter vier Augen. Ich weiß, in einer Bewegung müssen ständig die Sünden öffentlich bekannt werden, bis hin zum Beschreiben der sexuellen Vergehungen. Ist nicht geistlich. Der so in der Seele Lebende und Verführte tritt dann aber selbstbewusst und hochmütig auf und ist oft davon überzeugt, dass er völlig sündlos ist. Auch solche Leute habe ich kennengelernt. Nicht mehr korrekturfähig. Der Heilige Geist macht bescheiden und demütig. Und noch eins, diese seelische Richtung verherrlicht immer wieder den Menschen, während, wie ich es vorhin von Paulus gesagt habe, er allein den Christus bezeugt. Das Positive zum Abschluss nochmal: Der Heilige Geist, der in uns wirkt, ist ein Geist der Kraft. Aber zuerst, dass wir den alten Menschen im Tode halten dürfen, und dann der Liebe, sodass die Agape wirken kann. Und auch der Besonnenheit, der gesunden Vernunft. Da geht's nicht wild durcheinander. Steht doch extra hier, dass das ein Geist der Zucht oder der gesunden Vernunft ist. Besonnenheit ist wichtig. Und das seelisch-fleischliche Wesen führt dann immer wieder zur Trennung. Und das Eigenartige ist, dass genau die sagen, die anderen trennen. Paulus sagt, es müssen auch mal Trennungen sein, damit die Bewährten offenbar werden. Das heißt, die Geistlichen. Liebe Geschwister, ich konnte einiges nur andeuten. Ich will zum Schluss nochmal auf den Bema Christi eingehen, diesen herrlichen Richterstuhl. Ich selber muss mich immer wieder, auch gerade wenn ich das Wort Gottes weitergebe, dem Herrn verantwortlich fühlen. Dienst für den Herrn oder das Haus haben wir gestern von Wotschmané her gehört. Bin ich allein dem Herrn verantwortlich oder möchte ich für eine Bewegung da sein, für eine bestimmte Konfession, Denomination? Gott will dann das auch nachher, aber zuerst dem Herrn und dann auch in einer örtlichen Gemeinde und Gemeinschaft. Das gehört dazu. Und eben derselbe Wotschmané, der 20 Jahre in China inhaftiert war, spricht über die verborgene Kraft der Seele. Und er sagt, wir brauchen die Unterscheidung, ob seelischer Überschwang oder wirklich Heiliger Geist an der Arbeit ist. Und liebe Geschwister, das wird einmal, wenn wir entrückt worden sind, offenbar. Es werden nicht nur vollkommene Menschen entrückt, sondern eben auch solche nach 1. Korinther 3, bei denen manches Werk verbrennt. Aber der Grund ist gelegt, und das ist Jesus Christus. Ich bin überzeugt, alle Glieder des Leibes Jesu Christi werden entrückt. Bruder Jubel hat auch darüber gesprochen. Der Herr lässt kein Glied zurück, auch ein schwaches. Und wenn wir ja die Schwachen tragen sollen, wie viel mehr tut's der Herr? Aber wir sind oft nicht geistlich schwach genug, sondern selbstherrlich. Und darum brauchen wir die Demut Und dass Gott selber wirkt, Gold, Silber, Edelstein. Ich sage es nochmal, was es bedeutet. Gold ist Glauben und Treue, ist ja ein Symbol. Den Glauben kann nur der Herr selber wirken und auch die Treue in uns. Und wir haben es gehört von 1. Thessalonicher Kapitel 5 her. Er ist treu, der in uns das Werk angefangen hat. Er wird uns bewahren bis zu seiner Parousie. Und Reinheit, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Und wir haben nur Gemeinschaft nach 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, und das Blut Jesu uns ständig reinigt. Und dann die Edelsteine, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Es gibt ja ein Lied, wo es da heißt, wenn wir in die goldenen Gassen ziehen, ein. Liebe Geschwister, ich denke, für uns ist zuerst das Schauen unseres Herrn das Wesentliche. Nach 1. Johannes 3, Vers 2, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wenn wir hier schon geöffnete Herzensaugen haben, ihn zu erkennen und verwandelt werden in das Bild, dann haben wir hier einen geistlichen Prozess, der in der Herrlichkeit endet und dann werden wir nicht enttäuscht. Möchte Gott uns schenken, dass wir geistliche Perspektiven gewinnen, liebe Geschwister, dass wir uns nicht seelisch berauschen lassen. Ich sage es nochmal, der Lichtesengel, und Satan verstellt sich in ihn, der wird ständig auf die Sinne einwirken. Der kann nicht geistlich inspirieren. Aber er kann uns in eine falsche emotionale Richtung hineindrängen. Liebe Geschwister, es haben etliche erlebt, die eine falsche spirituelle Erfahrung gemacht haben, dass sie in einer geistlichen Hochstimmung waren. Auch ich kenne das. Und zwar nicht von Gott. Die wirkliche Freude im Geist hält auch durch in Nöten und Leiden. Der wahre Friede Gottes geht über den Geist und dann erfasst er die Seele. Und die Agape Gottes ist nicht auf Erotik und Sexuelles primär aus. Gott kann das auch eben in der Ehe dazu schenken. Die Agape möchte, dass wir Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst und vor allen Dingen den Bruder, die Schwester. Liebe Geschwister, ich weiß, es war ein komplexes Thema, ich habe manches angesprochen, aber ich denke, dass Sie doch auch darüber nachdenken können, und dass ihr ihm Worte forschen, das ist ein Kennzeichen auch des Geistlichen, dass er selbstständig auch wächst und dann in der Gemeinschaft mit anderen das Erlebte weitergeben kann. So brauchen wir die ständige Gemeinschaft unter dem Wort, das Gebet, die Gemeinschaft mit unserem Herrn. Und das wünsche ich Ihnen nun auch in dem Sinne, wenn Sie ins neue Jahr hineingehen. Wir wissen nicht, was es bringt. Es wird äußerlich nicht angenehmer, besser, im Gegenteil. Wir müssen uns damit befassen, wie ich es auch schon in einem Dienst sagte, dass die Nacht weit vorrückt. Wir sind aber Kinder des Tages, weil wir im Tage des Heils leben. Und damit haben wir die herrliche Zukunftsperspektive, dass er selber kommen wird. Wann, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber die Zeichen deuten darauf hin, dass unser Herr bald kommt. Und wir sollen seine Erscheinung lieb haben. Und wer seine Erscheinung lieb hat, der kann ihm auch dann freudig entgegengehen und wird dadurch ein geistlicher Mensch und geprägt vom Wort Gottes durch den Geist unseres Herrn selbst. Gepriesen sei sein Name. Amen.